Von der Rennstrecke auf die Straßen dieser Welt. Nachdem wir letzte Woche einen Ducati-Mechaniker hier am Stammtisch begrüßen durften, haben wir in dieser Folge eine menschengewordene Maschine zu Gast. Pedal with Daniel kennt ihr vielleicht noch aus der Folge von vor 4 Jahren. Jetzt das zweite Mal da und was er auf seinem Zweirad erlebt hat, ist sowas von atemberaubend, dass es auf jeden Fall hier an den Motorradstammtisch gehört. Hört rein, viel Spaß mit diesem Interview, viel Spaß mit Gasgeflüster. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Das habe ich mir doch gerade noch aufgespart. An der anderen Seite ploppte schon und grinsefroh, weil das erste habe ich mir schon reingezimmert in der Vorbereitung. Jetzt ist es soweit, dass ich mir das zweite einschenke und wie immer euch am Stammtisch begrüßen darf, am Biker-Stammtisch, Gasgeflüster, aber natürlich auch in Darmstadt, meine Lieblings-Co-Host Michel. Hallo Michel, schön dich zu sehen.
Hallo Jan, ich grüße dich und proste dir zu, während du hier dein Bierchen noch einschenkst. Er trinkt ja nobel aus dem Glas. Unser Gast hat es gerade schon bemerkt. Ich weiß nicht, hat er dekadent gesagt? Auf jeden Fall dekadent hat er gesagt, ne? Also während wir hier Flaschenkinder an unserer Pulle nuckeln, Jan mit abgespreiztem kleinen Finger weg vom Alkohol, lötet er sich hier die Bierchen rein. Und damit ist das Geheimnis schon gelüftet. Wir haben wieder einen Gast und einen außergewöhnlichen, einen Zweitbesucher. Und weil Jan und unser Gast aber gewisse Gemeinsamkeiten haben, das hat Jan jetzt gerade im Vorgespräch auch schon angedeutet, dass er jetzt quasi im gleichen Teich fischt wie unser Gast jetzt da auch unter die Elite gegangen ist, überlasse ich doch einfach die Anmoderation meinem Lieblings-Co-Host, damit ich mir jetzt auch mal ein Stückchen reinstellen kann und dann auch unser Gast so schnell wie möglich zu Wort kommt. Also, weil sie dann des Amtes.
Mist, jetzt hatte ich mir vorhin was überlegt, das ist aber direkt wieder vergessen. Ist aber egal, es ist der Stammtisch der Improvisation. Ich kann da eine ganz fließende Überleitung machen. Unser Gast war das letzte Mal hier vor 4 Jahren. Man merkt erstmal, wie alt wir geworden sind. Und seither hat sich sehr, sehr viel getan. Es ist heute ein sportliches Thema, aber trotzdem ein ganz anderes als das, was ihr letzte Woche gehört habt, als wir Julian, Mechaniker bei Ducati, zu Gast hatten. Aber ich glaube sogar, mit der Ducati hat damit auch alles angefangen bei unserem heutigen Gast. Das werden wir ihm gleich nochmal fragen und klären. Er war vor 4 Jahren da. Hintergrund war damals, dass du ihn, glaube ich, auf der Rennstrecke kennengelernt hattest. Und er hat dann einen ganz, ganz untypischen Weg, kann man, glaube ich, so sagen, eingeschlagen. Hintergrund war, dass er auf der Rennstrecke, wenn ich mich richtig erinnere, an einen anderen Fahrer nicht dranbleiben konnte, weil ihm einfach die Pumpe zu schnell ging. Er nicht mehr hinterherkam und sich gedacht hat, ich muss daran was ändern, ich muss sportlicher werden. Hat sich dann aufs Rennrad gesetzt, ist dann auf diesem Rennrad einfach mal 4000 Kilometer von Italien bis ans Nordkap gefahren. Direkt auf den ersten Schlag irgendwie Platz 8 beendet oder so und hatte darüber bei uns im Podcast berichtet. Seither haben nicht wir uns, wir haben uns gar nicht so viel verändert. Also wir können jetzt nicht sagen, dass wir uns leistungstechnisch so krass entwickelt haben wie unser Gast, aber ein paar andere Sachen ändern sich auch. Er hat auf jeden Fall so richtig Blut geleckt, ist seither wirklich so alles gefahren, was man, glaube ich, so fahren kann im Extrembereich. Und das auf dem Zweirad, allerdings unmotorisiert. Wir können aber behaupten, er ist mehr denn je eine Maschine geworden. Also bald ist das neue Motorrad das Danielrad. Und damit habe ich den Namen schon gesagt, denn der hat sich nicht geändert. Sein Instagram-Synonym auch wie damals immer noch. Pedal with Daniel, meine Damen und Herren. Hier ist Daniel Gottschalk zum zweiten Mal am Biker-Stammtisch. Und das war doch eine super Einleitung. Hallo Daniel.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Ja, und alles, was du sagst, stimmt so, außer das mit der Ducati, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du das vorher gesagt hattest. Also vielen Dank, ich freue mich, hier zu sein bei euch. Und ja, schauen, was der Abend bringt.
Jetzt war ich ja tatsächlich von Jans Anmoderation wieder extrem schwer beeindruckt, weil er hier Punkte genannt hat, an die ich mich aus der Folge nicht erinnern konnte. Zum Beispiel
ich finde es auch bemerkenswert, ja.
Ja, also als dieses Fitness-Thema, ne? Das jetzt, wo Jan es aussprach, fiel es mir natürlich wieder ein, dass du diese Geschichte damals als Herleitung für deine.
Das war gegen Nikolai Kraft auf dem Hockenheimring, ja.
Ja, genau. An den Hockenheim, das kam dann auch direkt wieder. Also der Schmerz sitzt noch immer tief, so wie es sich anhört. Ne? Er kann sich auch noch hervorragend zurückerinnern, mit wem das damals gewesen ist. Und Jan hat es aber auch schon angedeutet. In der Zwischenzeit ist extrem viel passiert und mit leichten Unterbrechungen konnte ich das jetzt auf deinem Instagram-Kanal hier in der Vorbereitung auf die Sendung so ein bisschen nachvollziehen und vorbereiten, um da nochmal so ein bisschen Struktur reinzubringen. Jan hat es angedeutet, wir haben gesprochen 2021 im Oktober, da hattest du gerade das erste North Cup 4000 hinter dir von Italien nach ans Nordkap natürlich und hast da von deinen Abenteuern erzählt. In der Zwischenzeit sind aber noch dazu gekommen. Ein zweiter Anlauf bei eben genanntem Rennen und zwar extrem erfolgreich. Du hast die Transcontinental Race quasi gestartet. Du bist mehrfach rund um Sachsen gefahren und zwar in einem Rutsch. Du hast...
Ich hab's versucht, aber hab nur einmal gefinisht. Aber ja, da hast du vielleicht später mehr, ja.
Genau, dann warst du dem Silk Road Mountain Race, was per se schon mal wahrscheinlich eine gesamte Sendung füllt. Und daneben noch viele kleine andere Rennen, die aber so Nasenbohrer wie uns, in Anführungsstrichen, schon die Schweißperlen auf die Stirn treiben, wenn sie nur hören, was da quasi abgerissen werden muss. Und über all das wollen wir jetzt natürlich mit dir hier in der Folge reden. Und ich glaube, wir steigen ganz groß ein und knüpfen da an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Eben bei besagtem Rennen zum Nordcup. Das, und jetzt hebt Jan den Finger, er möchte da noch auf jeden Fall noch was eingrätschen.
Ja, ich glaube, die Leute, die diese erste Folge nicht gehört haben, müssen jetzt noch mal kurz abgeholt werden, worüber wir denn reden. Wir sind ja eigentlich ein Motorrad-Podcast, aber ich habe schon mal gesagt, bei all diesen Rennen, von denen wir gesprochen haben, also Italien nach Nordkap, Transkontinente, rund um Sachsen, reden wir nicht von Motorradtouren, sondern von Touren auf dem Rennrad, auf dem Fahrrad. Und vielleicht auch hier nochmal die Überleitung zu geben. Wir sind ein Motorrad-Stammtisch, aber wir sind einfach auch Fans von Zweirädern. Und Daniel aus der Motorradszene ist immer herzlich gern gesehen an jedem Biker-Stammtisch. Und das, was er zu erzählen hat, ist einfach sowas von atemberaubend, sowas von einmalig, dass das hier am Biker-Stammtisch richtig aufgehoben ist. Und auch wenn ihr ihn persönlich treffen würdet, würde man ihn fragen, was hat es damit alles auf sich? Deshalb ist er heute auch das zweite Mal hier. Und aufgrund dieser extrem weiteren Erfahrung, die er gemacht hat, wollten wir heute nur dringend nochmal mit ihm sprechen. Aber jetzt, Michel, das wollte ich nur einordnen, gerne zurück in deine Anleitungen. Du wolltest starten mit dem zweiten Rennen North Cape 4000, wenn ich das jetzt richtig noch auf dem Schirm habe.
Absolut. In der ersten Folge hatten wir ja gelernt, die sportlichen Gene stecken tief und der Ehrgeiz genauso. Und der Ehrgeiz hat ihn zum Fahrradfahren getrieben. Großes Event. Rennen zum Nordcup, 4000 Kilometer, nicht als erster gefinisht und jetzt ist damit eigentlich auch schon gesetzt, was im zweiten folgt. Er hat die Sache nochmal angegangen, ein Jahr später, 2022 und hat dann die Geschichte auch souverän zu Ende gebracht. Wie das passiert ist, erzählt er uns jetzt aber gleich. Eine Bemerkung muss ich vorher aber noch machen. Ich habe mir vorhin noch ein Video angeschaut. Er hat nämlich das erste Mal ein Instagram-Live-Video versucht auf dem Weg, auf den letzten Hunderten von Metern. Und was mir da besonders positiv aufgefallen ist und warum er noch mal mehr so gut hier bei uns am Stammtisch aufgehoben ist, er hat nämlich vorne zwischen seinem Lenker eine Dose Bier zum Nordcup transportiert und ich gehe davon aus, die hast du dir dann direkt dort bei der Ankunft gegönnt. Und jetzt, Daniel, übergebe ich das Wort an dich. Du musst leider ganz, ganz vorne anfangen, nicht beim Bier trinken. Erzähl uns.
Schade, das wäre jetzt der erste Aufhänger gewesen.
Ja, gut, dann zäumen wir, das Pferdchen von hinten aus. Also, wie kam es
ja,
dazu?
Boah, jetzt muss ich erstmal, das sind ja so 3 Jahre zurückspulen, fast 4, ja. Wie kam es dazu, das nochmal zu fahren? Eigentlich war das so ein mentales Ding, weil bei der ersten Edition, die ich gefahren bin, eine Teilnehmerin in einem Verkehrsunfall verwickelt worden war, tödlich verunglückt ist. Und das hat mich auf dem Weg da hoch so sehr beschäftigt und auch noch Wochen und Monate danach, das hat mich nicht losgelassen. Hatte dann teilweise auch, ich glaube, das war so eine Mischung aus, ich bin übermüdet und die Sache muss ich irgendwie während des ersten Nordcups-Events quasi, was ich gefahren bin, da verarbeiten. Das ist irgendwie so eingebrannt, dass ich mir dachte, würdest du das nochmal fahren oder nicht? Was könntest du vielleicht, könntest du ein anderes Event fahren? Da dachte ich mir, nee, du fährst das Nordcup nochmal. Und als dann das Event ausgeschrieben war, habe ich gesehen, dass das genau durch meinen Heimatort Rochlitz geht. Und da dachte ich mir, ja, da musst du ja jetzt quasi fast fahren. Also war das so der eigentliche, dieses mentale Verarbeiten von dem Schicksal der Teilnehmerin, die ich da am Frühstück vorher noch kennengelernt habe. Mit der da quasi ja, den, Tag vorm Start oder den halben Tag vorm Start verbracht und dann sind da dann halt losgefahren. Das heißt, ich hatte quasi mehr als nur einen Namen von ihr im Kopf, sondern halt noch so halt noch ihr Ziel, und sie war da komplett euphorisch, da oben anzukommen, und hatte eigentlich nur dieses eine Ding im Kopf, das zu finishen. Ja, und das dann quasi zu verarbeiten, mich dann ein zweites Mal angemeldet, um dann da hochzufahren. Genau. Also es war jetzt nicht, Entschuldigung, nicht irgendwie mit einem sportlichen Ehrgeiz verbunden, ich möchte da irgendwie meine Position verbessern. Nein, das ging eigentlich bloß darum, das Ding durchzuziehen.
Jetzt haben wir diese 4000 Kilometer Strecke. Du hast beschrieben, dass du es zum zweiten Mal gemacht hast. Jeder von uns kann sich mit Sicherheit vorstellen, okay, 4000 Kilometer Fahrrad fahren, das ist mal nicht so ohne. Das machst du nicht mal so nebenbei. Aber erzähl doch vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die erste Folge nicht gehört haben und diejenigen, die sich vielleicht auch nicht mehr dran erinnern können, was hat es denn genau mit diesem Rennen auf sich? Wir haben gehört, Start in Italien, Ende am Nordkap. Also, ja. Und was passiert dazwischen?
Offiziell ist es kein Rennen, weil, also ich habe das bloß am Rande mitbekommen von den Veranstaltern, die müssten sonst in Italien in jedem Bezirk oder in jedem Landkreis das anmelden, müssten Straßensperrungen durchführen, und alleine aus Italien raus zum Nordkap wäre das also ein viel zu großer logistischer Aufwand. Das steckt doch, also ich glaube, es ist im Rahmen der Veranstaltung gar nicht möglich. Deswegen ist es als Adventure ausgeschrieben. Jeder Teilnehmer hat eine Startnummer und man kann es per GPS-Tracker im Internet verfolgen, wo man quasi ist. Ich habe eine Startnummer, jeder hat eine Startnummer, man kann so schnell wie möglich oben sein, also ist es per se ein Rennen, denke ich mal. Ne? So, es ist ein Unsupported-Event, man bekommt keine Unterstützung von außen, man fährt eine vorgegebene Route mit Checkpunkten dazwischen. Die Checkpunkte haben Cut-Off-Times, wo quasi man rausfällt, beziehungsweise war das in der Edition so, dass man dann quasi raus ist aus dem Event, wenn man das nicht schafft. Ich glaube, da geht es darum, um einfach ein bisschen vom Veranstalter her Sicherheit zu schaffen, dass auch alle in der geplanten Zeit dann ankommen und falls was sein sollte, da man als Veranstalter noch darauf reagieren kann, ne? Ja, ansonsten, wie gesagt, also jetzt nicht wie bei der Tour de France, dass man Etappen fährt und dann legt man sich abends ins gemachte Bett, sondern ist jeder für sich selber verantwortlich, wie weit er jeden Tag fährt, wo er schläft, was er isst, was er macht. Es ist bis auf die vorgegebene Route, wie gesagt, alles erlaubt, außer Hilfe von außen anzunehmen. Das heißt, Hilfe in jeglicher Form, sei es sich selbst, also das ist ein bisschen ein umstrittenes Thema, wenn man sich selber Pakete in Hotels schickt, das ist meiner Meinung nach verboten, das ist so ein bisschen Grauzone, aber man muss sich eben um alles kümmern. Man darf nicht irgendwie theoretisch bei Leuten klingeln und sich Sachen erfragen, sondern man muss sich käuflich erwerben, Hotels buchen, müssen selber stattfinden, darf nicht von außen geschehen und so weiter und so fort.
Spannender Rahmen, und was wir ja in diesem Rahmen gerade auch schon erfahren haben, dass du die zweite Edition gewonnen hast und die 4000 Kilometer stehen noch im Raum. Jetzt musst du uns noch mal ganz kurz verraten. Da haben nämlich Jan vorhin und ich in der Vorbereitung auch drüber gesprochen. Wie viele Tage waren es denn nun? Auch wenn du gesagt hast, naja, ist ein Adventure eigentlich.
Ja, rede weiter, ich guck bloß.
Eigentlich Adventure, kein richtiges Rennen. Aber es gibt die Startnummern und so ein bisschen Competition ist ja da wahrscheinlich auch da. Und wenn ich mich an dein Gesicht erinnere, wie du da den Einlauf gemacht hast am Nordkap und über alle Backen gestrahlt. Da war natürlich wahrscheinlich zum einen die Erleichterung, okay, ich bin endlich angekommen, hab's hinter mich gebracht, aber mit Sicherheit auch so dieses Gefühl, okay, ich hab's nicht nur geschafft, sondern bin jetzt als Erster, der hier ist. Jetzt erzähl uns doch, wie viele Tage hat's gedauert?
Moment, da muss ich kurz einhaken. Ja. Es ist so geil, also ich meine, kein Mensch von, oder die wenigsten machen so ein Rennen überhaupt nur einmal in ihrem Leben. Er hat es jetzt zweimal gemacht so. Und wir fragen ihn, er hat es als Erster abgeschlossen. Ob es jetzt ein Rennen ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Er ist als Erster abgeschlossen. Michel, du und ich, wir wissen wahrscheinlich sogar unsere Bestzeiten in irgendeiner Nasenbohrer-Kategorie, die wir jetzt irgendwo sonst mal auf einer Rennstrecke gefahren sind oder so, ne? Und wir richten diese Frage an Daniel. Und was macht er? Er steht auf und muss gucken. Daniel, ich gebe dir mal zwei Optionen. Ich hatte noch so zwei Zahlen im Kopf. Das war eine 8 und eine 9. Und ich hatte zuerst gedacht, das waren 8 Tage und 9 Stunden. Dann habe ich gedacht, so, boah, nee, das ist einfach viel zu krass für 4000 Kilometer. Und kam dann so, dann sind es vielleicht 9 Tage und 8 Stunden. Irgendwie sowas um den Dreh. Und jetzt sag mir mal, das hatte ich irgendwie so in Erinnerung. Sag mir mal, was es tatsächlich war.
Ich habe das hier von Kumpels, weil man bekommt, wenn man gewinnt, bekommt man nichts. Ja, also es gibt da keine Preisgelder, irgendwas. Es wird kein Teppich ausgerollt. Man kommt an, man ist am Nordkap. Ich hatte meine Dose Bier und man bekommt nichts außer seinen Stempel. Habe ich noch vergessen zu sagen. Man bekommt ein Stempelheft, wo man an den Checkpunkten den Stempel kassiert. Dann kriegt man den Finisher-Stempel. Man bekommt am Nordkap, weil man eben wie jeder, der mit einem Motorrad oder Wohnmobil zum Nordkap fährt, bekommt man eine Urkunde. Wenn man da in dieses Zentrum geht, kriegt man ausgestellt, ansonsten bekommt man nichts. Und dann haben Freunde eine goldene Ananas mir gefertigt. Mit der Zielzeit, die draufsteht, von 9 Tagen und 3 Stunden, weil ich wusste es nämlich auch nicht mehr, genau.
Ach krass.
Aber guck mal, weil man nichts bekommt, ja die goldene Ananas.
Aber wie krass ist es? 9 Tage und 3 Stunden, das heißt ein Tagesdurchschnitt von, was bist du da gefahren? Das müssen ja...
Also es waren keine 4.000, es waren, ich glaube, 3.800. Ich glaube, weiß nicht, was das für ein Tag ist. Müsste ich selber mal kurz rechnen. Keine Ahnung. 9.000.
Ja, sind was um die 400. Bisschen drüber.
Ja, 400, 410 oder 405, ja, ja.
Junge, über 400 Kilometer jeden Tag auf dem Rennrad. Und ich glaube, über die North Cape ist schon so einiges gesagt, aber damit ist es ja auch noch nicht mal getan. Das war ja sozusagen eine Etappe. Seither hast du noch so viel weitere abgerissen. Aber vielleicht grundsätzlich da mal die Frage, wie schafft man das? Und das ist gar nicht so
körperlich. Das ist genau so ein Thema. Ich weiß manchmal gar nicht so richtig, wie. Ich glaube, das ist, wenn man, also ich kann ja immer nur für mich sprechen, für andere keine Ahnung. Das sportliche Vorbereiten ist das eine, aber ich glaube, die mentale Komponente ist viel größer bei so einer Sache, als man denkt. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, mich morgen aufs Fahrrad zu setzen und 400 Kilometer zu fahren. Habe ich A, keinen Bock und B, fühle ich mich nicht vorbereitet. So. Das ist dann so eine Sache, man meldet sich für das Event an oder ich melde mich für das Event an und sehe dann eigentlich nur die große Sache, aber irgendwie auch nicht, weil ich sage mal so, wenn ich jetzt am Start in Rovereto am Gardasee losfahren würde und sage, okay, ich habe jetzt 10 Kilometer weg, sind ja nur noch 3.790. Das funktioniert nicht. Mhm. So, das geht nicht gut. Ne? So, deswegen irgendwie der Jonas Deichmann, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der sagte von Schokoriegel zu Schokoriegel, ich sage immer, okay, ich fahre von 20 Minuten zu 20 Minuten, weil da habe ich mir so einen Timer eingestellt, dann fange ich an zu essen. Und das ist auch so eine Komponente, wie es funktioniert. Du musst kein übermäßiger Sportler sein. Also klar, man muss schon trainieren, aber ich sag mal, Essen ist damit einer der wichtigsten Komponente. Die Kohlenhydrate, die müssen zugeführt werden und das ist so das größte A und O. Also du kannst der besttrainierteste Sportler sein, wenn du nicht isst, gehst du krachen. Mhm. Ja? Das funktioniert nicht anders. Das ist eigentlich, ich sag mal, du fährst los und dann da beginnt das Fressen auf Rädern. Das ist wirklich teilweise eklig.
Also das ist witzigerweise einer der Hauptpunkte, die ich mir auf dieser Liste mit aufgeschrieben habe, ne? Weil die 4000 Kilometer sind das eine. Du fährst ja auch unendlich viele Höhenmeter bei so einer Runde. Ich habe jetzt hier, also ich habe ja vorhin angesprochen, was hat man noch rund um Sachsen? Dann hat man ja noch, dann gibt's ja noch, du hast Rochlitz angesprochen, das Everesting, wo halt quasi innerhalb 24 Stunden irgendwie 8848 Meter gefahren müssen.
Möchte ich eingrätschen, das sind 15 Stunden.
Entschuldigung.
Ja. Über 24 Stunden hätte ich auch keine Lust, da irgendwie rumzufahren.
Okay, ah ja, klar, also das ist, wenn das so ist.
Nee, weil in Rochlitz ist ein Everesting, mal, um es kurz vielleicht zu erklären, das ist ein Everesting, da fährt man, also die Everesting-Regeln besagen, man muss einen Anstieg, denselben Anstieg hoch und wieder runterfahren, bis man die 8848 Höhenmeter von dem Everesting oder von dem Mount Everest erreicht hat. Darum geht es beim Everesting. Und das Monotone ist, wie gesagt, an dem einen Berg, der Rochlitzer Berg, das ist bei meinen Eltern fast vor der Haustür, sind 1,07 Kilometer mit, keine Ahnung, ich glaube 107 Höhenmetern und dann fährst du den Berg 80 Mal hoch. Das willst du keine 24 Stunden machen.
Aber also fährst du lieber umso schneller, damit es früh zu Ende ist. Richtig.
Das ist so schnell, wie ich mit meinen 85 Kilo irgendwie fahren kann. Da gibt es andere Bergflöhe, die machen das schneller, da habe ich auch nie eine Chance, ist aber auch egal. Das ist eine coole Vorbereitung am Anfang der Saison, deswegen mache ich das eigentlich nur, um zu gucken, wo man so fitnessmäßig ist, ob es passt und ja, genau.
So, jetzt haben wir quasi so diesen einen Rahmen, ne? Ich möchte gar nicht wissen, wie viele 10.000 Höhenmeter du quasi auf dem Weg ans Nordkap gemacht hast, aber du hast ja schon angedeutet, du musst dir ja dieses Essen reinschaufeln, so, ne? Wie viele Kalorien braucht man denn da so am Tag? Und kannst du das in Schokoriegelhaufen beschreiben oder in Paprika-Chips-Dosen oder in Schnitzeln oder 2 Döner habe ich gesehen, hast du irgendwann mal zwischendurch dir so zum Abendessen noch so mit reingesnackt? Also, das, keine Ahnung, das sind ja 15. Also, ich habe gestern, kurze Anekdote, ich bin in guter Vorbereitung mit dem Fahrrad zu dieser Aufnahme gefahren, weil ich jetzt ja extern im Büro habe und gestern habe ich eine große Runde zu meinem Büro gemacht. Waren 30 Kilometer. Was habe ich gehabt? 230 Höhenmeter. Da habe ich 1700 Kalorien verbraucht, laut Strava. So, ne?
Stark.
Aber das ist ja nur ein Zehntel dessen, nicht mal, was du da quasi am Tag gekostet hast. Das heißt, du musst 20.000 Kalorien am Tag essen.
Also ich bin ehrlich, ich kann es in Kalorien gar nicht niederbrechen, weil wenn ich solche Dinger fahre, versuche ich eigentlich auf eine Kohlenhydratzufuhr pro Stunde zu gehen. Mhm. Ja, und das, also musste ich jetzt auch erst lernen, weil beim vorletzten Everesting habe ich da angefangen mit Maltodextrin zu experimentieren. Das ging so lange gut, bis die Veranstaltung vorbei war, dann musste ich schlagartig aufs Klo, aber Vollgas, das wäre sonst wirklich in die Hose gegangen, weil ich einfach das Maltodextrin zu stark angemischt habe. Maltodextrin ist so ein langkettiges Kohlenhydrat, gibt es in verschiedenen Längen, will es jetzt gar nicht so kompliziert ausführen, weil ich selber gar nicht so genau weiß. Auf jeden Fall wird dann gesagt, du kannst wohl maximal 120 Gramm pro Stunde zuführen, muss aber trainiert sein. Da habe ich mir vor dem Everesting gedacht, probierst einfach so. Und dann bin ich irgendwie mit, ich glaube, ich habe meinen Eltern, die waren da mit zur Unterstützung und meine Freundin, und habe gesagt, mach mal 200 Gramm in die Flasche. Ja, das ging schief. Das ging wirklich voll schief. Das musste ich da erst mal lernen. Und das war Anfang letzten Jahres. Seitdem bin ich da so ein bisschen mit Zucker und Kohlenhydraten unterwegs. Wie gesagt, mit Maltodextrin, wohl bei welcher Veranstaltung das eben geht. Ne? Beim Nordcup damals, boah, das war also Snickers. Hauptsächlich Snickers und ganz viel Cola. Das funktioniert aber auch nicht immer, weil irgendwann mal hast du dann von dem Zuckerkonsum so, also ich kriege da immer so Pusteln auf der Zunge und das Essen fällt ganz schwer. Dann habe ich mir dann irgendwann mal so Pringles-Packungen genommen und einfach so dolle geschüttelt und geknetet, dass das so ganz kleine Krümelchen sind, dass du gar nicht groß kauen musst. Was ist das der Nachteil? Jetzt sitzt du da auf deinem, also wir fahren auf den langen Strecken meistens in so Aufliegern, um einfach aerodynamischer zu sein. Sieht total beknackt aus, was eigentlich mit dem Rennrad nichts zu tun hat. Egal. Hängst du da an einem Auflieger drin, versuchst dann wie aus so einer Trinkflasche an deiner Pringles-Packung zu nippen. Erstmal fällt die Hälfte daneben. Die Sache, die im Mund läuft, im Mund kommt, musst du noch aufpassen, dass du dich nicht verschluckst. Das ist immer so, anhalten möchtest du nicht, weil es ist verlorene Zeit. Also das ist so ein Spagat, ja. Wie gesagt, genau, Kohlenhydrate müsste ich mal nachschauen jetzt von irgendeiner Veranstaltung. Kann ich gar nicht so genau sagen, weil die Werte, die Strava bei mir rausspuckt, stimmen auch teilweise gar nicht, weil ich nicht immer mit Powermeter fahre, also mit so einem Leistungsmesser an den Pedalen, der quasi das Ganze umrechnen kann in Kalorien. Aber ich glaube, das sind so 12.000 bis 14.000 Kalorien, werden das schon sein am Tag, ja.
Also, ich muss mich gerade hier das Mikrofon muten, weil ich so laut lachen musste, weil ich die ganze Zeit einfach nur dachte, so, worüber reden wir hier, wie bekloppt eigentlich? Weil alles, was ich höre, ist irgendwie, ja, das Essen ist schon fast ekelhaft. Dann halt irgendwie, ja, also über die lange Distanz kann mich eigentlich auch nicht motivieren. Ich denke an 20-Minuten-Intervalle.
Pickel in der Fresse kriegst du auch noch?
Ja, genau, ich habe Pickel auf der Zunge, zieh mir hier die Snickers und die Cola rein, dass es kracht. Am Ende von so einem Event habe ich den flotten Otto bis zum geht nicht mehr. So, jetzt bringt mich das halt zu der Frage, die wir vielleicht mal initial hätten stellen sollen. Warum eigentlich? Weil ich erinnere mich auch noch ein kleines Detail aus dem letzten Podcast. Vor 4 Jahren. Da bist du auch noch Motorrad gefahren, da war das allerdings schon relativ wenig. Und da haben wir dich am Ende gefragt, was denn am Ende des Tages jetzt mehr Spaß macht. Ist es das Fahrradfahren und das Motorradfahren? Und da hast du auch schon gesagt, das Motorradfahren, ganz klar. So. Und zwischenzeitlich, das muss man auch mal sagen, hast du, so wie ich das verstanden habe, das Motorradfahren komplett an den Nagel gehängt, auch einfach, weil du die Zeit gar nicht mehr dafür hast.
Nee, hast du nicht? Nee. Also, ich sag mal, ich hatte jetzt erst mit meinem Papa wieder am Wochenende, ich war in der Heimat. Ich würde gern wieder fahren, auch mehr fahren, aber es ist einfach eine finanzielle Frage, ganz ehrlich.
Hm. Ja, das ist okay, einfach ein finanzielles Thema. Es ist auf jeden Fall weniger und es ist ja aber auch...
Und ich habe mir festgenommen, nächstes Jahr mal zweimal zwei Tage auf der Rennstrecke zu fahren.
Ja, dann kommst du mit zu uns aufs Rennstrecken-Event. Das werden wir nämlich sagen. Auch nächstes Jahr wieder planen. Hier übrigens kurze Info, unseren Newsletter, da werdet ihr solche Events als erstes erfahren. bit.ly/gasletter, Gas mit großem G am Anfang. Da werden wir jetzt einmal im Monat solche Informationen auch raushauen, dann werdet ihr es nicht verpassen. Und Daniel hat sich sozusagen gerade angemeldet, da nächstes Jahr dabei zu sein. 2 Tage Rennstrecke gemeinsam mit uns. Da könnt ihr auch alle Fragen in den Raum stellen. Aber Fazit ist, es ist einfach eine Zeit- und Geldsache. Ich kann es nachvollziehen, ist ja auch immer eine Frage dann aber der Prioritäten. Viel Geld geht bei dir sicherlich drauf für Ausstattung, für Reisen, all sowas. Und deswegen nochmal die Frage, das erschließt sich mir einfach gerade nicht. Warum hast du dann nach dem zweiten Northgate nicht gesagt, gut, jetzt können wir es auch sein lassen, so, ich habe das mental vielleicht auch verarbeitet. Sondern hast du gesagt, nee, jetzt fahre ich hier noch diese Route um Sachsen am Stück, ich fahre diese Transcontinental, was weiß ich nicht alles. Warum, Daniel?
Es gibt immer noch keine richtige Antwort auf das Warum.
Und ich meine, du hast ja sehr viel Gelegenheit, darüber nachzudenken, denn ich muss ja noch mal ganz kurz Revue kapitulieren. Ne? 15.08.2025, dieses Silk Road Mountain Race war Startdatum. Wilde Geschichte, reden wir gleich drüber. 29.06.2025, Heavy 24, 528 Kilometer, 7500 Höhenmeter und 55 Runden hat er sich da abgerissen. 16.06., also gerade mal 2 Wochen vorher, rund um Sachsen, 924 Kilometer, 32 Stunden, 58 Minuten, ohne Schlafen am Stück. Und da hat man sehr viel Zeit drüber nachzudenken. Und ich bin ein bisschen überrascht, dass du da noch auf keinen Punkt gekommen bist. So, also vielleicht, ich habe da ja so eine These. Vielleicht liebst du ja Schmerz, denn ich habe mir jetzt ja heute, wie gesagt, in Vorbereitung dein Instagram-Account nochmal angeguckt und gerade bei diesem Transcontinental sieht man in diesen Stories zwischendrin auch irgendwie so Reaktionen von anderen Leuten, ne? Und da gibt es einen Ultra am Boden zerstört, abgekämpft, ja, den Tränen nah. Und bei dir ist wirklich jeden Tag, auch wenn du von was Negativem erzählst, keine Ahnung, du hast so diese beschwingte Leichtigkeit, so im Sinne von, es kann eigentlich nur besser werden. Ach, ich habe jetzt heute schon 9-mal den Reifen geflickt. Aber naja, war trotzdem ein guter Tag.
Ja, wobei,
Tag.
Da so. Gab es ja auch den Downer. Da habe ich dir sogar damals geschrieben, weil man sieht Daniel auch innerhalb einer Doku, wo jemand das Transcontinental Race fährt. Und die habe ich zufällig geschaut und wusste gar nicht. Ich wusste, dass es bei ihm leider ein Did-Not-Finish verursacht hatte. Und da hat man ihn dann auch während der Doku mal gesehen. Da war er dann auch ziemlich angefressen. Aber Michel, ich stimme natürlich zu. Grundsätzlich die mentale Power dahinter und die gute Laune und das Verrückte da hinten dran. Und die Sehnsucht nach Schmerz, die scheint auf jeden Fall ausgeprägt zu sein.
Also ich hätte vielleicht eine Antwort auf die Frage, warum. Aber die ist nicht endgültig. Ne? Was ich damit bezwecken möchte oder warum ich es eigentlich mache, sind irgendwie auf einfachste Art, auf minimalistischste Art Land und Leute zu sehen und kennenzulernen. Mhm. Das kann man jetzt als eine These stehen lassen. Andersrum lässt sich das bei so einem Heavy 24, was ich da gefahren bin, nicht behaupten, weil das ist in Chemnitz, geht um Stausee. Das fährst du irgendwie, keine Ahnung, wie viele Runden, das hast du dann ein paar Mal gesehen und ja, das passt mit diesem Land, Leute, argumentiert sich ganz so, aber ich sehe dann zum Beispiel das Heavy 24 als Vorbereitung für das diesjährige Silk Road zum Beispiel. Oder wie gesagt, das mit dem Everesting als Vorbereitung für irgendwelche Parcours vom Transkontinental, ne? Also aber das eigentliche Haupt, meine Gedanken oder mein Hauptgedanke dahinter sind eigentlich nur, fahr mit deinem Fahrrad, um, wie gesagt, Länder zu bereisen, wo du jetzt vielleicht so einfach nicht hinkommen würdest oder einfach langsamer unterwegs zu sein als mit dem Auto, um einfach ein bisschen mehr aufzusaugen, aber trotzdem noch schneller zu sein als ein Wanderer. Das ist so ein bisschen vielleicht so die Antwort auf die Frage, warum.
Und da sind wir ja eigentlich auch tatsächlich schon beim verrücktesten Event der letzten Monate oder letzten vielleicht auch anderthalb Jahre mit dem Silk Road Mountain Race. Silk Road steckt die Seitenstraße drin. Erzähl doch mal ganz kurz, was es damit auf sich hat und wo man da und welche Land und Leute man da kennenlernt.
Also es war oder ist bisher eins meiner, oder also nicht eins meiner, sondern das größte Abenteuer, wofür ich mich angemeldet habe. Und es ist ein Mountainbike-Rennen über 1950 Kilometer mit 30.000 Höhenmetern. Das sind so die Eckdaten, die der Veranstalter Nathan Trees da jedes Jahr plant. Reines Mountainbike, also er hat gesagt, man kann es mit dem Gravelbike fahren, würde er selber nicht empfehlen. Steht auch so, bekommst du ein Race-Manual, da steht das alles drin.
Und, bist du mit dem Gravel gefahren, oder?
Nee, mit dem Mountainbike. Ich bin mit dem Full-Suspension-Mountainbike gefahren. Weil ich wollte danach noch meine Handgelenke und Arsch und Knöchel und Gelenke halt insgesamt noch ein bisschen nutzen. Also, man kann es mit dem Gravel fahren. Du kannst auch mit einer Vespa in Most fahren. Macht einfach keinen Sinn. Ne? Mhm. Also, ne? Kann man machen, muss man nicht. So, das sind so die Rahmen, genau die Eckdaten davon. Und wie gesagt, findet in Kirgisistan statt, Zentralasien, war auf Im Peak, glaube ich, so auf 4.100 Metern waren so die höchsten Punkte und im Schnitt über 2.600 oder 2.700 Höhenmetern gelegen, das Ganze. Genau, und war dahingehend mein größtes Abenteuer, weil es einfach remote ist. Es ist ab vom Schuss. Man fährt in Oschbachstadt, ist eine Stadt mit vielleicht 300.000 Einwohnern ungefähr, und fährt vielleicht so 100 Kilometer durch so ein paar Ortschaften, kleinere Dörfer, gab es ein paar Magazine, was so die Kiosks sind. Dann fährst du in ein Tal rein, dann hast du noch zwei kleine Nester und dann bist du die nächsten 150 Kilometer alleine. Da kommt nichts, gar nichts. Und das war zum einen so der Reiz und auch gleichzeitig eine große Angst, die ich da zu bewältigen hatte, weil er hat schon mal angeschnitten, letztes Jahr beim Transkontinental, um nochmal den kleinen Bogen zu spannen, bin ich da mit den neuen Platten durch ein Waldgebiet in der Türkei gefahren. Die Route beim Transkontinental hat so ein bisschen die Besonderheit, man muss sie selber planen, und ich habe mich da komplett verplant. Keine Ahnung, was ich da gemacht habe. Lag ich wieder auf der Couch und habe mir gedacht, geht schon? Nee, ging nicht. Das waren irgendwelche Wirtschaftswege von Windkraftanlagen. Da stand ich da mitten in dem Wald. Meine Pumpe war defekt. Ich hatte, ich glaube, 9 Platten an dem Tag. Hatte kein Wasser mehr. Da dachte ich mir so, scheiße, was ist denn, wenn jetzt was passiert? Ich hatte dann irgendwie mich hingesetzt in der prallen Sonne. Also im Wald, das waren sowieso so ein paar Fichten oder so ein paar Pinien. Ich habe keine Ahnung, was da waren. Jedenfalls irgendwie versucht, Schatten zu finden. Immer bloß so Halbschatten gefunden. Habe ich da hingesetzt zum Schlauch wechseln, weil mir schwindelig war. Wie gesagt, kein Wasser mehr. Und ich glaube, da habe ich so unterschwellig eine Angst entwickelt, die vor diesem Alleine-Sein. Was wäre, wenn jetzt was passiert? Es weiß zwar, ist klar, die Leute zu Hause wissen zwar, wo du bist. Du könntest hier die SOS-Taste drücken, aber wie lange das dauert, dass dich da jemand findet oder dich da rausholt, ist halt ein Thema, ne? Und genau dem wollte ich mich stellen und deswegen habe ich mich für das Silk Road angemeldet, für das Silk Road Mountain Race.
Das nennt man Konfrontationstherapie, oder wie nennt man das so?
Auch nicht richtig. Ich glaube, das würde, keine Ahnung.
Sich der Angst stellen. Bevor wir weitergehen mit dem Silk Road Race, lass uns dann kurz, weil du es angesprochen hast, das Transkontinental Race weiterverwenden. Also warst du irgendwo in der Türkei, 9 Platten, Schwindel und so weiter, und hast es dann auch abgebrochen, das Rennen nicht fortgeführt. Genau. Vielleicht erzählst du da einmal, wie kam es dazu, wie ging es dir damit, wie war so der Stand?
Also bis Tag 7 von dem Transkontinental letztes Jahr war alles cool, wirklich wunderschöne Landschaften gesehen, coole Parcours. Transkontinental, muss man noch dazu sagen, ist zwar Stadt in Roubaix, ist in Frankreich an der Grenze zu Belgien. Größere Stadt ist, glaube ich, Lille, so eine Metropolregion. Da gibt es bei der Veranstaltung gibt es einen Parcours, gibt es einen Stadtparcours, den muss man zwingend fahren. Dann hat man Checkpunkte, auch wie beim Nordcup zum Beispiel, aber dann
ist kurz, muss man sich den Parcours vorstellen? Weil du fährst das ja mit einem Rennrad oder mit einem Gravelbike, was muss man da machen?
Du musst der vorgegebenen Route einfach folgen. Mehr musst du nicht machen.
Achso, okay, das war's. Ja? Okay.
Also du ist jetzt kein, Parcours, keine, du musst jetzt keine, so? Nee, du musst jetzt keine, das heißt einfach Parcours, den musst du absolvieren. Und mit welchem Rad du dort fährst, nennt sich Allroad-Veranstaltung. Ist dir überlassen. Also du könntest mit einem Mountainbike fahren, du kannst auch mit einem Klapprad fahren, Hauptsache keine elektrische Unterstützung. Das sind die Regeln halt, ne? Und dann hast du vor den Checkpunkten auch wieder Parcours, die musst du anfahren. Das ist dann meistens, es wird argumentiert, dass es Sicherheit schaffen soll, um von großen Straßen wegzukommen. Andersrum denke ich mir jetzt auch manchmal Schikane, weil dann stehst du zum Beispiel in Sarajevo im Parcours, denkst, okay, beginnt mit Schotter und endet wirklich in einem Trümmerfeld. Also ich konnte da nicht mal laufen mit meinen Schuhen. Ich habe da nachts um 2 wollte ich den zweiten Checkpunkt anfahren in einem Skigebiet Bjesnelka in der Nähe von Sarajevo. Und ich habe da irgendwie nachts um 3 meine Schuhe ausgezogen und bin da irgendeinen Weg mitten in der Pampa in der stockdusteren Gegend gewandert, nur um auf dem Parcours voranzukommen. Es ging nicht anders. Ja? Also es sind halt so kleine Dramen, die der Veranstalter einbaut. Mag das gar nicht schlecht reden, weil jeder weiß, was er sich da anmeldet, worauf er sich einlässt. Wie gesagt, bis zum Tag 7 von dem Transkontinental war alles cool. Und dann ging der Spaß los. Da hatte ich nämlich das erste Mal einen Platten, ist ja nicht schlimm. Wo war denn das? Ich glaube, das war so die Grenze Nordmazedonien, Griechenland oder so. Und da habe ich festgestellt, dass meine Pumpe nicht richtig aufpumpt. Also es hat so eine kleine Handpumpe dabei und normalerweise kriegst du da richtig guten Druck drauf. Vorm Start dachte ich mir noch, meine alte Pumpe, die ich besessen habe bis dahin, ja, ist irgendwie 3 Jahre alt oder so, kaufst einfach mal das Nachfolgemodell. Ja, war ein Fehlkauf. Natürlich habe ich die Pumpe vorher nicht nochmal getestet. Warum ich auf die Pumpe drauf einging, das ist der eigentliche Grund, warum ich dann am Ende so viele Platten hatte. Ich krieg den Reifen nicht mehr aufgepumpt. Ich bin damals noch mit Schläuchen in dem Reifen gefahren. Und wenn du nicht genug Druck drauf hast und fährst ab und zu mal einen Schotterweg, dann haust dir einfach den Reifen bis auf den Felgengrund durch und du hast mit einem Schlag 2 Löcher im Schlauch drin. Das ist ein Snakebite, nennt sich das. Ja, ist wie wenn eine Schlange reinbeißt. So. Und das fuhr sich ab dem Zeitpunkt nur noch fort. Dann habe ich zwar immer mal an der Tankstelle da die Reifen auffüllen können, wenn du vorbeigekommen bist und so weiter und so fort, bis zu diesem einen Waldabschnitt. Das waren 70 Kilometer Offroad, die ich fahren musste, zum Teil so gewählt habe, um von der Hauptstraße, die vom Veranstalter gesperrt worden war, muss man sich so vorstellen, man bekommt eine Google Maps Übersicht mit Straßen, die man benutzen darf und welche nicht empfohlen sind wegen Verkehr, die nicht empfohlen, ja, da kann man fahren, die verbotenen wird man disqualifiziert, rein aus Sicherheit. So. Also sollte man die Straßen nicht nutzen. Ne? In dem Fall waren es halt 70 Kilometer Schotter, da habe ich mir für die 70 Kilometer Schotter, wie gesagt, die neuen Platten reingehauen. Diese ganze Chose hat mich 12 Stunden gekostet. Also ich hätte rechnerisch, glaube ich, auch laufen oder gehen können. Wäre schneller gewesen für die 70 Kilometer. Ne? Das war dann kurz vorm Checkpunkt 4 in Canakkale. Das ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, da steht die Filmrequisite aus Troja. Der Film ist so ein großes Holzpferd, was da steht. Dadurch ist das relativ bekannt in der Türkei. Küstenstadt, wunderschön gelegen. Ich war da schon mal auf einer Radreise gewesen, deswegen kannte ich den Weg dahin und dachte, geil, jetzt bist du vor diesem Schotter runter mit meinen neuen Platten an dem einen Tag. Jetzt sind es nur noch 30 Kilometer. Das ist Seitenstreifen, also wie bei uns Autobahn, ist eine Europastraße, Seitenstreifen wird von Traktoren, langsamen Fahrzeugen, Mofas und Fahrrädern genutzt. Da dachte ich, cool, jetzt geht das richtig ab, jetzt fliegst du dahin. So wie ich auf diesem Weg war, kriege ich wieder einen Platten, irgendein Metallstück eingefahren. Okay, der 10. Platten an dem Tag. Komme da abends ins Hotel von dem Checkpunkt 4. Also ich habe die Schläuche dann immer wieder geflickt und so weiter und so fort, was dann aber eigentlich das Thema war. Ich konnte die Schläuche später nicht mehr verwenden, weil die Pumpe, die besagte, die nach 2 Bar so fest geworden ist, habe ich dann irgendwie erst mit Sonnencreme eingeschmiert, die komplette Pumpe da im Straßengraben zerlegt, das wieder versucht gangbar zu machen. Hat nicht funktioniert, beziehungsweise hat es einen Platten lang funktioniert, dann, ich glaube, Sonnencreme ist halt einfach kein guter Schmierstoff, ne? Dann stand da so ein Motorroller am Straßenrand in irgendeiner Stadt, in der Seitengasse, dachte ich, geil. Die Dinger haben ja so einen Ölpeilstab, manche, ne? Und dann habe ich, also meine R6 hat auch so einen rausdrehbaren Ölpeilstab, ich weiß nicht, wie es bei modernen Maschinen ist. Habe da wieder die Pumpe zerlegt, den Ölpeilstab gezogen von diesem Motorroller, jedes Teil da einzeln eingetröpfelt und hin und her und her und hin. Das versucht irgendwie gangbar zu machen, weil es gab da keine Radläden zu dem oder auf meiner Route halt, ne? Und ich glaube, ich weiß es nicht, ich glaube, dass dann aber zu viel Öl auf der Pumpe war und die Ölluft, dieses Öl-Luft-Gemisch sich in den Schlauch verteilt hat und hat die Flicken abgelöst. Das habe ich hier noch nie gehabt, dass wenn ich einen Schlauch geflickt habe, der Flicken abfällt. So, und ich konnte es nicht reparieren. Also es ging zwar, aber es hielt vielleicht eine Stunde oder zwei und dann war es wieder weg. So. Das war auch ein bisschen das Problem. Ich hatte dann in dem Hotel mein Rad hingestellt, also im Checkpunkt 4 war gleichzeitig ein Hotel, muss man dazu sagen. Hab dann eine Nacht bei 5-6 Stunden gepennt, bin wach geworden und dachte, okay, jetzt musst du erstmal zum Radladen gehen. Der erste Radladen zu der zweite Radladen. Bin hin, gefahrt, hier hast du Schläuche? Jo, hab ich. Also ich bin das alles zu Fuß gelaufen, weil mein Rad hatte vorne einen Platten. Egal, jetzt fängst du nicht wieder an und dann funktioniert es wieder nicht, gehst einfach zu Fuß so. Dachte, ja, hatte hier meine Radkluft an, bekommst du so eine Kappe mit einer Startnummer drauf, das ist so eine, so ein, so ein, so ein Ding halt bei den Veranstaltungen, setzt du deine Mütze auf und da ist deine Startnummer eben drauf. Und da sagte der, ich habe Schläuche, ja, aber die sind zu kurz für deine Felge. Ich habe relativ hohe Felgen, sind aerodynamisch vom Vorteil. Bei so ein bisschen Seitenwind hast du da so einen Segeleffekt, das schiebt ein bisschen, hat eine hohe Felge und deswegen brauchst du ein langes Ventil, um ja halt
durch Luft die Felge zu kommen.
Genau, genau.
Ja.
So. Und er sagt, ja, gestern war einer da, der hat auch so eine Mütze auf wie du. Der hat meine letzten 10 Schläuche gekauft.
Scheiße. Schön.
So, da war ich da auf Platz 10 liegend. Platzierung ist immer bei solchen Veranstaltungen eigentlich immer egal, weil es mir geht es darum, wie schon gesagt, da irgendwie Spaß zu haben, Land, Leute kennenzulernen, Gegenden zu erkunden und so weiter. Ja, ist okay. Kennst du noch einen, hab ich den Verkäufer gefragt, kennst du noch jemanden? Ja, geh mal da und da hin zum nächsten Radladen, hab mir dort noch eine Pumpe gekauft. Da dachte ich, wenn du einmal da bist und findest vielleicht noch 4, 5 Schläuche, macht es vielleicht Sinn, eine neue Pumpe, ne? Weil meine war ja so, okay. Mhm. Zum nächsten Radladen, der hatte nur Mountainbike-Schläuche und dann war noch ein Radladen, der erste, der hatte immer noch zu, so, alles klar. Dann war es das wohl jetzt an der Stelle und dann ein bisschen hin und her überlegt, was sollst du noch machen? Keine wirkliche Option, weil die Flicken immer noch nicht auf meinen Schläuchen hielten, was im Hotel stand von meinem Rad. Dann habe ich gesagt, alles klar, ich bin jetzt hier im Çanakkale am Checkpunkt 4, jetzt kommst du mit dem Bus relativ einfach nach Istanbul. Meine Eltern haben mich wollten mich in Istanbul im Ziel quasi, was Zielort von der Veranstaltung war, besuchen. Die waren zu dem Zeitpunkt schon da und da dachte ich mir, alles klar, einfacher wird es jetzt nicht irgendwie die Segel zu streichen, deswegen setze dich jetzt im Bus und fährst nach Istanbul und habe mich dann nach, ich glaube, 8 Tagen oder so und 3600 Kilometern habe ich ja quasi an der Stelle aufgegeben und Did Not Finish erzielt. Genau, das war so meine Leidensgeschichte vom Transkontinental, ja.
Also glaube ich, wahrscheinlich hätte jeder von uns nach dem zweiten Platten die Segel gestrichen, keinen Bock mehr gehabt. Ich glaube, was deutlich wird bei all diesen Rennen, du hast ja vorhin angesprochen, auch so, wie motiviert man sich, bei dir sind diese 20-Minuten-Intervalle, ist trotzdem, dass die Grundlage neben einer gewissen konditionellen Fitness die mentale Stärke ist. Jetzt hast du da ja schon relativ viel gegeben. Ich habe so den Eindruck, dass es dann am Ende ja gar nicht an der mentalen Stärke irgendwie gescheitert wäre und an der körperlichen sowieso nicht, sondern einfach an der Rationale, okay, ich habe keine Option mehr. Du kannst dein Rad jetzt einfach nicht 30 Kilometer bis in den nächsten Ort schieben. Trotzdem hat es dann sozusagen zu dem Did Not Finish geführt. Der Ausstieg war dann natürlich in Anführungszeichen angenehm, mit dem Bus zu deinen Eltern zu fahren. Meine Frage ist, den Sportler Daniel, der jetzt ja verschiedene Rennen auch bestritten hat, stresst dich das? Ist das jetzt für dich frustrierend? Bist du nach Hause gegangen mit dem Gefühl, boah, das war jetzt irgendwas Halbgares? Oder kannst du das wirklich auch so abhaken und sagen, hey, es hat in dem Fall jetzt einfach nicht sollen sein. Tschö, bin raus, Leben geht weiter.
Also ich sag mal, in dem Falle, es gibt Typen, die dann bestimmt sagen, okay, dann knote doch irgendwie das Ende von deinem Schlauch und das andere Ende vom Schlauch zusammen und pumpt das auf und versucht dann auch irgendwie was. Aber ich glaube, ich habe im Rahmen dafür, dass es noch 800 Kilometer waren und ich, wie gesagt, keine Schläuche mehr hatte, in dem Rahmen versucht, alle Möglichkeiten ja, zu versuchen. Ne? Also alles mir Mögliche habe ich da gemacht. Habe auch lang genug gewartet, beziehungsweise habe noch weitere Optionen abgewägt, was ich machen könnte, irgendwie den Typen noch überredet, also im Radladen neue Schläuche zu bestellen, hat er gesagt, ja, das dauert 2 Wochen oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall da versucht ein bisschen zu bezürzen, ja, ging nicht, ob er noch privat jemanden kennt, was wiederum schon wieder verboten wäre, ne, okay, war ja DNF, egal, aber insgesamt dadurch, dass ich diese Option versucht habe auszuschöpfen, bin ich vollkommen cool damit. Okay. Und ich wüsste auch nicht, ob ich so eine Veranstaltung dann unbedingt nochmal fahren müsste, bloß um zu sagen, ich habe es gefinisht.
Haken dran. Jetzt gibt es ja diese Variante, wie du sie soeben beschrieben hast, aber noch eine andere, die du jetzt auf dem Silk Road Race erlebt hast, das ja leider auch nicht bis zum Ziel für dich gereicht hat. Da waren es dann aber eher körperliche Gründe, wie ich das mitbekommen habe, und auch nicht fitnessbedingt, sondern einfach nur den Umständen geschuldet. Erzähl doch mal ganz kurz, was da vorgefallen ist. Und für mich dann die Frage, die damit einhergeht, wie gehst du damit dann um, wenn du dann in so einer Situation sagen musst, ich streiche jetzt die Segel oder ich muss die Segel streichen.
Ja, beim Circle war das immer so ein anderes Thema. Also wie gesagt, erstmal diese Angst, vor der ich mich stellen wollte, war erstmal so ein Riesenthema. Ich saß am Samstag, bevor der Flug ging, also Samstag um, ich glaube, 18 Uhr ging der Flug. Ich saß bis Samstag Vormittag bei meinen Eltern auf der Türschwelle quasi und wusste nicht, ob ich in den Flieger steigen sollte, weil ich so eine Schiss hatte, dahin zu fliegen. Ne? Aber es waren alles gebucht, Flüge waren gebucht, Hotel war gebucht und so weiter. Ich war mir nicht sicher, dahin zu fliegen. So. Aber egal, anderes Thema. Beim Silk Road hatte ich das Problem mit Höhenkrankheit. Ich konnte mir zwar keinen Arzt prognostizieren. Wir waren ich musste am ersten Tag über den 4000 Meter Pass und danach war das Alaital, das ist eine Hochebene von so ungefähr 3600, wo auch der erste Checkpunkt angefahren wurde. War dann relativ lang in der Höhe exponiert und musste dann bei Kilometer, ich müsste nochmal nachgucken, ich weiß gar nicht, so 560, 570, musste ich aufhören. War aber in dem Moment, also ich wusste in dem Moment gar nicht, oder anders gesagt, ich fahre da im Dunkeln, das war Sonnenein- oder Sonnenuntergang, war so gegen 20 Uhr, um 21 Uhr komme ich da der Route entlang. Das war ein relativ dunkles Tal am Tarfluss, relativ großer Fluss in Kirgisistan, und sehe in der Ferne, da ist eine riesengroße beleuchtete Brücke. Da dachte ich, was ist denn das? Weit und breit nichts, gar nichts. Und dann ist irgendwie so eine Brücke beleuchtet. So, hä? Da war das eine relativ moderne, neu gebaute Hotelanlage. Das ist cool. Eigentlich wollte ich in den nächsten Ort fahren. Es wären auch irgendwie so 8 bis 10 Kilometer gewesen. Sehe, wie gesagt, dieses Ding. Dachte ich, yo, wollte eigentlich irgendwo im Straßengraben pennen oder im Friedhof oder irgendwo. Dachte ich, nee, dann ist das
was Hotel. Was macht?
Dann ist das Hotel doch jetzt ja die viel bessere Variante, obwohl du eigentlich noch eine Stunde fahren wolltest. Ne? So, egal, komm, in das Hotel rein, die gefragt. Es war ein bisschen abenteuerlich. Die wollten irgendwie erst 70 Euro für eine Hotelnacht haben, wo in der Vorbereitung, also ich bin eine Woche eher runtergeflogen, waren so die durchschnittlichen Hotels so 15 Euro. Da dachte ich mir, 70 Euro? Also ich war der einzige Gast, da war niemand. Da dachte ich so, hä? Irgendwas passt hier nicht. Und dann habe ich einfach, sag mal, geht auf 30? Und die so, ja, klar, geht doch 30. So, hä? Was? Damit, aber also, ich hatte dann gesagt, hier, ich möchte in 5 Stunden wieder los, ich brauche kein Essen. Wäre das okay halt, ne? Ich war jetzt nicht irgendwie unverschämt. Ich habe einfach, dachte ich, einfach fragen, ne? Ja, 30 auch okay. Und da habe ich da irgendwie in so einem Seitenzimmer gepennt, war wunderschön, habe mich richtig gefreut, dass ich dort die Unterkunft gefunden habe. Leg mich da ins Bett und dann war das innerhalb von 2 Stunden, ist die Stimmung bei mir, also nicht die Stimmung, sondern mein Körper hat das so abgebaut, es ging dann schlagartig los, meine Finger sind geschwollen, also teilweise so sehr, dass Ring und Mittelfinger so aufgeplatzt sind, das war blutig dann. Ich hatte so einen Ruhepuls von über 100, obwohl ich da irgendwie zu dem Zeitpunkt schon 20 Stunden wach war oder was. So ein Gefühl auf der Brust, das hat einfach gedrückt, ich habe richtig schwer Luft bekommen und wie gesagt, das schlagartig. Und das Gute war, die hatten in dem Hotel WLAN, vorher hatte ich kein Handyempfang. Kann ich auch später nochmal drauf eingehen, dass das allgemein Thema ist in Kirgisistan mit dem Handyempfang. Die hatten das Starlink und dann habe ich über Symptome, Höhenkrankheit und das war genau 12 bis 24 Stunden nach der Höhe, schlägt das relativ schnell zu und was kannst du machen? Viel trinken, Aspirin und absteigen. Okay. Dann irgendwie, es war abends um 11, was ich im Bett lag da bis früh um 6 komplett wach. Ich habe nicht eine Minute geschlafen. So, was machst du denn jetzt? Jetzt ist hell. Fährst du weiter oder nicht? In Erwägung gezogen, hin. Die Route wäre dann in eine Grenzregion zu China gegangen, wo der eigentliche Weg, also die Straße oder der Schotterweg, der dahin führte, endete, weil dort war Dead End quasi und man musste von dort eine 30 Kilometer Wanderung machen, um über das Gebirge zu kommen, wo dann im Nachgang eine weitere Straße verläuft. Also das ist wie ein Gebirgskamm, der einfach dort die Infrastruktur trennt von West zu Ost. So.
Wanderung mit dem Fahrrad dann auf dem Rücken oder wie muss man sich das vorstellen?
Sowohl als auch, ja. Also man hebt dann, je nachdem wie man es tragen kann. Ich habe mein Fahrrad dann so am Tretlager unten so genommen und meistens dann, ja, kann man schwer zeigen halt, ne? Irgendwie unten an der Strebe so genommen, getragen. So,
dann also für alle, die, entschuldige Daniel, will ich unterbrechen, die jetzt nicht den Podcast im Videoformat schauen. Daniel hier schon öfters einfach aufgestanden, scheint zu Hause in seinem Wohnzimmer zu sitzen, hat dort auch eben den Pokal geholt, jetzt aufgestanden, er zeigt gerade, schaut gerne auf YouTube vorbei, sein Wohnzimmer, ich habe auch im Hintergrund ein weiteres Fahrrad gesehen,
das ist mein
scheint
Fahrrad,
einfach ja. eine Garage zu sein, er hat das Fahrrad eben geholt, um es dann einmal anzuheben, hat es dann unten da, wo eben die Pedale sind, beziehungsweise dann die Achse quasi, wo man reintritt, hochgehoben, um zu zeigen, wie er sein Mountainbike dann offensichtlich hätte über diesen Bergkamm tragen müssen, mal eben 30 Kilometer zum Teil, wenn ich das richtig verstanden habe. Also etwas, was also normale Menschen machen so nicht eine 30 Kilometer Wanderung.
Ich meine, überleg dir mal,
die tragen dann das Rad auch noch mit.
Überleg dir mal, du bist in der Stadt unterwegs, ne? Und dein Fahrrad hat einen Platten oder, keine Ahnung, Kette reißt oder was auch immer. Und du musst das Fahrrad 300 Meter bis zur nächsten Bahnstation schleppen. Da hast du so eine Fresse. Da hast du überhaupt gar keinen Bock drauf, ne? Denkst, oh, die Pfoten schmierig und oh, Brücken und das noch und hier. Und ich meine, wir reden hier nicht nur über das Fahrrad, sondern Daniel ist ja quasi mit dem Ding unterwegs, Bikepacking-mäßig. Da sind ja noch drei Schlüpper dabei und Sonnencreme und was zu trinken.
Keine Schlüpper.
Keine Schlüpper? Okay. Okay, aber Sonnencreme und was zu trinken und Chips im Größenformat so, ne? Also das ist ja absurd so, ne?
Ich weiß nicht, was das Rad wog. Ich war viel zu schwer unterwegs. Ich habe auch so ein bisschen, ja, also würde ich es nochmal machen, würde ich leichter packen wollen, was auch nicht unbedingt einfach ist. Kurz zur Erklärung, also Kirgisistan ist auch in Sommermonaten durch die Höhe sehr, sehr kalt oder die Temperaturen sind in Kirgisistan sehr kalt. Das schlägt um von, wir sind in Osh bei 38 Grad gestartet zu, ich glaube im Peak waren es minus 9.
Ach krass.
Als Tagestiefstemperatur auf 4000 Meter. Klar, man versucht nicht in der Höhe zu schlafen, aber dementsprechend musst du halt auch, klar, für 38 Grad brauchst du nicht viel Klamotten, aber ich hatte da das erste Mal eine Winterjacke und eine Winterhose dabei, was voluminös und einfach schwer ist, ne? Es summiert sich dann alles. Und da hatte ich ein bisschen konservativer gepackt, ein bisschen vorsichtiger. Müsste ich aber in Zukunft, glaube ich, leichter packen, um irgendwie auf anderes Equipment zu gehen, ja.
Ich habe das jetzt nicht im Auge. Wie gesagt, ich habe mir die Storys nochmal dazu angeguckt. Hast du dann das ganze Equipment am Fahrrad oder reist du damit Rucksack?
Also, kein Rucksack? Ich hatte möglichst versucht, alles Gepäck am Rad zu verstauen, dass die ganzen schweren Sachen. Also das war so ein Spagat. Ich hatte eine 3 Liter Trinkblase im Rucksack und hauptsächlich Werkzeug und so das Schwere versucht ziemlich weit unten im Rahmen zu haben, dass einfach der Schwerpunkt relativ tief ist, wie beim Motorrad auch gewünscht, ne? Um das Ganze nicht so instabil zu machen beim Fahren. Und ja, dann hatte ich einen Rucksack auf mit, ich glaube, der hatte, boah, wie viele Liter hatte der? 17 Liter oder so und habe dort nochmal Essen drin gehabt und so weiter und so fort. Insgesamt wog das Rad mit ganzen Gepäck, ich schätze vielleicht so, es wären schon 25 bis 30 Kilo gewesen sein. Ich habe es nicht gewogen, ich wollte es auch gar nicht wissen, weil ich dachte, das bringt mir das, wenn du es weißt. Das ist viel zu schwer. So. Und das hat es auch insgesamt relativ schwer gemacht. Also ich musste am dritten Tag aussteigen. Wie gesagt, mit der Höhenkrankheit, die ich mit da selber habe. Wie gesagt, kein Arzt hat mir das bestätigt, aber die Symptome sprachen halt dafür. Musste am ersten Tag, ich habe bei 15 Flussquerungen aufgehört zu zählen. Also dann trägst du das Rad mit der Schultern irgendwie teilweise auf den Schultern, beide Räder geklemmt. Hauptsache, du kannst irgendwie durch die Flüsse laufen, die teilweise, also es klingt jetzt nicht hoch, aber so wenn es über Kniehöhe ist, wird so ein Fluss echt unangenehm. Ne? Da musst du bei jedem Schritt höllisch aufpassen, dass du nicht daneben trittst, weil ansonsten liegt dein Rad im Wasser und wird schlimmsten Fall weggespült, weil das war nicht immer ohne. Ne? Es war schon eine coole Herausforderung und ein großes Abenteuer, das zu machen.
Also was jetzt ja total Wahnsinn ist, um das kurz abzuschließen, ich glaube, deine Entscheidung dann mit den Symptomen, egal ob es eine Höhenkrankheit ist oder was auch immer, mit so einem Puls, mit so einem Gefühl auf der Brust, mit solchen Fingern, kann man ja einfach nicht weiterfahren. Erstmal Respekt auch vor so einer Entscheidung. Ich glaube, das ist ja auch immer oft eine sehr schwere Entscheidung und oft genug erlebt man ja leider Gottes, dass Leute sich da überschätzen, ihre Grenzen nicht kennen, einen Weg einschreiten, der dann oft sehr drastische Folgen hat. Deswegen muss man jeden beglückwünschen, der einfach auch, wie soll man sagen, das Selbstbewusstsein hat, auch zu sagen, so, hey, nee, dann passt das auch. Und auch die Größe, zu haben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Was ich jetzt aber so ein bisschen raushöre, ist bei dem Thema, im Gegensatz zu Transkontinental, dass du mit dem Silk Road Race noch nicht so ganz dann Frieden geschlossen hast mit diesem Did Not Finish. Zumindest klingt das so ein bisschen anders, aber vielleicht kannst du dazu ein bisschen was sagen, aber auch zu dem Thema deiner Angst. Weil wenn du sagst, dass du am Tag davor noch bei deinen Eltern saßt und nicht wusstest, ob du hinfliegst und das, was du jetzt schilderst, ist ja wirklich alles der Endgegner so, ne? Also es ist ja wirklich, du hast diese Symptome. Selbst wenn du dann von diesem Hotel, wo du Internet hast, irgendwo hinfährst, bist du erstmal wieder auf einer Strecke unterwegs, wo du keinen Kontakt hast. Und ich kenne eine ähnliche Situation, die ich selbst erlebt habe. Wenn du dich dann abmelden musst sozusagen, es kann ja auch auf dem Weg immer noch was passieren. Das heißt, wie war das denn vielleicht für dich in diesen ersten Momenten? Michi möchte da unbedingt was anführen, aber um das nochmal kurz zusammenzuschließen, zwei Fragen. Also, wie blickst du auf die Zukunft? Sieht man dich da nochmal? Wie gingst du mit deiner Angst um? Und dann noch das, was Michi jetzt sagt.
Genau, ich möchte mich auf dieses Angstthema nochmal einsteigen, denn wie gesagt, Stories, ich kann es nur empfehlen, Paddle with Daniel, alle Stories von seinen Reisen sind nachvollziehbar. Und da ist mir eine ganz besonders ins Auge gefallen, und zwar mit TestJet Air, die innerkirgisische Fluggesellschaft, die laut Wikipedia in komplett Europa Flugverbot hat wegen massiver Sicherheitsmängel. Also, so viel nochmal zum Thema Sicherheit, ne? Das musst du uns auch noch erklären, wie du das verknusert hast, denn auf dem Weg, dich deiner Angst zu stellen, hätte ich mir einfach schon in diesem Flugzeug in die Hose geschissen, aus der Angst abzustürzen.
Ich bin gelernter Flugzeugmechaniker, könnt euch nicht vorstellen, was ich mir für Gedanken in dem Flugzeug gemacht habe. es sind jetzt viele Brücken, die ich schlagen möchte, könnte. Ich hoffe, ich vergesse nicht alles. Also zu der Entscheidung mit dem DNF, warum ich ausgeführt habe mit der Wanderung. Ich wäre ja dort deutlich länger auf 4000 Meter wieder ausgesetzt gewesen, beziehungsweise die Route ging da lang. Und das war jetzt nicht bloß einmal so ein Peak, sondern diese 30 Kilometer Wanderung hätte im Schnitt einen Tag gedauert. Also die Schnellsten sind da, glaube ich, in 18 oder 20 Stunden durch und der Veranstalter. Also wir wussten das vorher, er hat das alles so kommuniziert, finde ich auch richtig cool. Da ist es keine Überraschung mehr, man muss sich ja auch irgendwie darauf vorbereiten. Ne? Du nimmst Verpflegung mit und da kommt halt nichts. Du hattest einen Kiosk vor der Wanderung, der war so 6 bis 10 Kilometer vor der Wanderung, kommst du an und weißt, du musst jetzt für mindestens einen Tag Essen mitnehmen, weil es dauert. So. Und deswegen wusste ich, okay, du bist da lange Zeit exponiert, dieser Höhe, und das funktioniert aber so nicht. Deswegen war das für mich so dieser Cut, alles klar, jetzt ist vorbei. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass man bei solchen Veranstaltungen einen Tracker bekommt. Jetzt habe ich mich abgemeldet. Der Tracker lief, glaube ich, noch, keine Ahnung, eine halbe Stunde nach oder was. Und diese besagte Hängebrücke, die da war, ging ich quasi auf die andere Seite, beziehungsweise habe die Hotelangestellten gefragt, ob es irgendwie ein Taxi gibt. Es gibt kein Taxi, beziehungsweise erst am übernächsten Tag kommt wieder Lieferung oder irgendwas und ich könnte damit zurückfahren. Und das ist okay, jetzt machst du es einfach per Anhalter und versuchst dein Glück. Ja, per Anhalter, dort sind am Tag, glaube ich, 10 Autos vorbeigekommen. Ich habe nicht gezählt, das war sehr, sehr wenig. Und ich dachte, okay, die Chance, die du jetzt hier hast, ist einfach nur auf die andere Seite von dem Fluss zu stellen, quasi auf die Streckenseite und einfach abzuwarten, bis ein Auto kommt. Und ich laufe so über die Brücke drüber. Und da kam ein LKW, dachte, okay, den hältst du jetzt einfach an. Und ich habe so auf der Brücke gewunken und die haben sofort angehalten. Steigen 3 Typen aus. Vielleicht so, ja, keine Ahnung, wie alt, ist ja egal. Jedenfalls habe ich die per Google-Übersetzer bloß gefragt, ob sie mich mitnehmen können in die nächstgrößere Stadt. Die sagten, ja, kein Problem. Und dann dachte ich mir, okay, scheiße, du hast ja noch dein Fahrrad. Und das war ein Transporter, die hatten, dann hat sich daran im Nachgang rausgestellt, die hatten Bienen geladen und habe die so gefragt, wie können wir das denn machen, dass die mein Fahrrad mitnehmen? Und dann meinte der Fahrer bloß so, ja, obendrauf. So, alles klar, wenn das funktioniert. Also, ich muss mal das war eine Fuhre. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Das ist so ein alter Mercedes-Transporter. Ah, man ist zu hell.
Daniel zeigt ein Bild in die Kamera. Wir werden das auf jeden Fall im Rahmen dieses Beitrags auf Instagram auch nochmal zeigen. Also wirklich eine wilde Fuhre. Man kennt es eigentlich nur aus so ganz schlechten Filmen. Ganz sinnbildlich dafür ist der dicke Mercedes-Stern vorne an der Front bei diesem alten Transporter. Hängt aber komplett auf 7:30. Also die Spitze des Sterns irgendwo tatsächlich bei 10 Uhr oder so angemeldet. Wilde Route, aber sie haben dich offensichtlich trotzdem sicher nach Hause gebracht.
Die haben mich, also es war, dann dachte ich mir so, okay, du warst bisher auf einer vorgegebenen Route. Wir hatten den Tracker, bei dem du auch die SOS-Taste betätigen könntest, wo dich jemand zur Not rausholt. Ne? Also medizinischer Notfall, kümmert sich der Veranstalter, er holt dich unter Garantie ab, ist halt bloß eine Frage der Zeit.
Also das so. War so ein bisschen vielleicht auch für dich die Stütze das, bei der
das
Bekämpfung
war so
deiner
das
Angst
war so,
sozusagen.
Genau, das war so, deswegen sage ich, wir können jetzt mehrere Brücken schlagen, ich hoffe, ich vergesse nicht, dieser Tracker mit diesem SOS-Knopf war gleichzeitig so, okay, ich würde mich sonst für so ein Event nicht anmelden, wenn das garantiert ist, ne? Deswegen war das so ein bisschen nicht betreutes Wohnen in Anführungsstrichen, aber du hast wenigstens die Leitplanke, dass wenn was passiert, Knopf und safe. Ne? Mhm. So, und jetzt, das kam mir dann zuerst, du steigst jetzt hier bei wildfremden Leuten in diesen Transporter ein, dein Tracker ist aus und es weiß niemand mehr, wo du bist, weil kein Handyempfang, über 75% von Kirgisistan haben keinen Handyempfang, also jetzt rede ich nicht wie bei uns, dass man es von HSDPA auf Edge bringt und einfach Spotify langsamer lädt, nein, es geht gar nichts, ne? Es ist kein Signal. Und das war genau auf der Route, ich steige da ein bei denen und ich habe die gefragt, ob die mich in die nächstgrößere Stadt fahren können. Ich muss mal kurz schauen, es war Karakulca, war die nächstgrößere Stadt, wo dann die Hotelangestellten meinten, da fährt ein Taxi. Wohin denn überhaupt? Na, nach Osch. Okay, Osch ist quasi der Startpunkt. Und das eigentliche Thema, was ich hatte, ich musste sowieso zum Zielort in Karakol, um meinen Radkoffer abzuholen. Der Veranstalter transportiert das Equipment, also nicht das Equipment, sondern den Radkoffer von A nach B ins Ziel, um da einfach dort An- und Abreise zu erleichtern. Wie sonst soll man sein Fahrrad dahin bekommen, ne? So, das heißt, ich musste eh irgendwie nach Karakol. Eigentliches Ziel war aber erstmal runter aus der Höhe. Dann steige ich da bei denen ins Auto. Erstmal die nächste Frage, sind ja bloß zwei Sitze. Also Fahrer plus Sitzbank, wir sind vier Leute. Egal. Also das ist so ein Standard. Ich habe da, ja, egal.
Bei Leuten einfach auf dem Schoß gesessen, das willst du gar nicht wissen.
Ja, wir haben uns da so zu dritt reingesetzt. Ne? Also es ging alles irgendwie. Es war eine witzige Fuhre. Da fuhren wir dann in Karakulca vorbei und dann dachte ich mir, sag mal, wolltet ihr mich nicht hier rausschmeißen? Wir fahren weiter. Okay. Wo fahren wir denn hin? Na, erstmal die Bienen abladen. Alles klar. Gut, dann machen wir das jetzt. So, dann sind wir die Bienen abladen gefahren. Und dann, also wir haben dann relativ lang mit einem von den dreien habe ich da über Google Translate, das ging relativ gut, über Russisch offline habe ich mir runtergeladen und Kirgisisch, aber er hat selber immer auf Russisch gestellt. Ich vermute, dass die Übersetzung von Kirgisisch auf Deutsch nicht immer so gut funktionierte. Also. Jedenfalls dann mit ihm über Google Translate erstmal so ein bisschen... Was macht ihr beruflich? Okay, Imker. Wo kommt ihr her? Aus euch. So. Dann gehst du los. Hast du Familie? Also zu mir, ja, ich habe Familie. Hast du eine Frau? Ich so, naja, Freundin. Bist du verheiratet? Nein. Hast du Kinder? Nein. Warum? Okay. Da hat rausgefunden, dass wurde also die hatten alle vier oder fünf Kinder in dem LKW. Das scheint so Standard zu sein, dass relativ junge Eltern wären. Einfach um, ich glaube, das hat sich dann später so ein bisschen rausgestellt, einfach weil die Kinder dort in ihren Jugend- oder im Kinderalter schon den Leuten oder ihren Eltern wirklich helfen, ne, bei der Arbeit, die sie ausführen. So in dem Fall werden die da irgendwelche Imker, ich weiß nicht, was ein Imker macht, den wahrscheinlich dann einfach bei der Arbeit zu unterstützen. So, ne?
Na, die haben das kleine Hände, die können dann super in den Bienenstock rein und den Honig rausklauben.
Jedenfalls hatte ich das so ein bisschen so, okay, die sind jetzt einfach an diesem geplanten Ort vorbeigehämmert. So, dachte ich so, hä? Was wird denn das hier? Okay, wir verladen jetzt die Bienen ab. Und da hatte ich richtig Schiss. Da habe ich nochmal versucht, den Tracker anzumachen. So, der ging nicht an. So, aber nur mit dem, das war dann nur aus dem Grund, es kam noch dazu, fragten die, was ich denn bereit wäre zu zahlen für die Fahrt. Und ich dachte, hä, okay, per Anhalter, ja, okay, keine Ahnung, ich habe das überlegt, was ich vorher schon, ich bin da schon in ein Osch-Taxi gefahren und so, vom Flughafen zum Hotel, das hat irgendwie 10 Euro gekostet. Da dachte ich, ja, keine Ahnung, fährst du mit, sitzt auf der Pritsche. 5 Euro, das waren so 500 Dom. Und da machte der Fahrer nur so ein Finger ab. So. Ich dachte so, okay, jetzt hast du dich wahrscheinlich vollkommen verschätzt hier. Ich habe keine Vorstellung davon. Ich so, hier, sorry, warst also mit dem ich die ganze Zeit über Übersetzer geschrieben habe, so war das zu wenig. Ich so, ja, was bist du denn bereit zu zahlen? Also mehr. Ich so, ja, was wollt ihr denn haben? Ja, 15 Euro, also 1500 Summen. Ja, okay, komm, Hauptsache du bist erstmal aus der Höhe runter, ne? Alles während der Fahrt, nicht vorher irgendwie so, währenddessen, Rums. Dann hat sich das so ein bisschen rausgestellt oder hat sich meine Stimmung so ein bisschen, diese Sorge, und hatte da echt Schiss, hat sich so ein bisschen gelegt, als beim Bienenabladen Kinder dabei waren. Dann dachte ich mir, okay, hier sind Kinder, die werden hier nichts Böses tun, wenn da Kinder dabei sind, was soll da schon passieren, ne? Und dann von diesem, die haben mir dann nichts weiter erzählt. Also wir haben die ganze Zeit über irgendwas gequatscht, aber nicht über die Abläufe so, ne? Und dann hieß es, du läufst jetzt mit dem mit, wir gehen runter ins Dorf, dein Fahrrad bleibt auf dem LKW, wir gehen zu Fuß. Ja, okay, mach mal. Dann läufst du da mit irgendeinem Wildfremden, dein Fahrrad ist weg, wo mein ganzes Equipment drin war, ich hatte nichts dabei, laufen da ins erste Haus im Dorf und auf einmal so, guck, jetzt gibt's Abendbrot. Und dann sitzt du da bei wildfremden Leuten am Abendbrottisch. Also,
geil. Was gab's denn zu essen? Honig.
Ich bin Vegetarier und es gab gefüllte Paprika mit irgendeinem Fleisch. Ich habe es gegessen, ich habe es nicht in Frage gestellt. Ich war einfach froh, dass ich irgendwas hatte. Ich weiß es, es wurde gesagt, dass Schaf gegessen wird, Rind, teilweise Pferd, ich weiß es nicht. Es war für mich nicht definierbar, es war lecker. Es gab gefüllte Paprikaschote mit, ich glaube, Aprikosenmarmelade und Naanbrot.
Krasse wilde Mischung.
War lecker, hat insgesamt gut geschmeckt. Dann habe ich bloß gefragt, wie komme ich denn nach Osch? Beziehungsweise, also am Armbrusttisch, wie komme ich denn nach Osch? Ja, Taxifahrer. Okay. Kennt ihr einen? Ja, warte mal, da hat er da irgendwie 3, 4 Nummern angerufen. Bababababab. Und dann hat er gefragt, wo willst denn du eigentlich hin? Ich so, naja, theoretisch wäre es cool über Bischkek, weil da war irgendwie so, es gibt noch eine Querverbindung, die direkt nach Karakol führte. Da gab es aber einen Hangrutsch, die Straße war gesperrt, deswegen musstest du in erster Linie erstmal nach Bischkek und von dort dann weiter. Andere Option wäre gewesen, von Osch wieder mit Testjet zurückzufliegen, aber da hätte ich wieder mein Fahrrad verpacken müssen, das wäre viel zu kompliziert gewesen. Da dachte ich, okay, jetzt versuchst du einfach nach Bischkek halt zu kommen. Ist ja alles klar. Taxi fährt ungefähr 14 Stunden. Ich kenne jemanden, da bringen wir dich jetzt hin. Am Armbrottisch. So, okay, Armbrot gegessen, fertig.
Aber 1500 Euro, kein Problem.
Aber vorher noch, wir müssen aber noch nach Özgen, weil dort fährt das Taxi. Ich habe geguckt, Özgen, historische Altstadt, bababababab. Und da sagt er, okay, wir fahren dich hin, aber wir müssen noch mit dir ein Museum, das müssen wir dir zeigen. Okay, alles klar. Da standen wir da vor, ich hatte keine Ahnung, ich musste danach aus mal googeln. Das war irgendwie eins der ältesten Minarette im Lande und das haben sie mir da gezeigt und da sind wir da rein. Und auch das war also richtig cool, aber es war irgendwie schon, ich wusste gar nicht, dass Museen so lange aufhaben, irgendwie abends um 9 im Dunkeln da rumgestapft. Und dann wollten sie noch Fotos machen und es war eine richtig schöne Zeit, die haben sich da richtig Mühe gemacht, ne? Das war ja noch vor diesem Minarett.
Ja.
Lani zeigt uns ein Bild von einem Minarett aus seinem Handy. Auch das kann er uns vielleicht schicken. Packen wir einfach in so einen schönen Karussellpost auf Instagram.
Ja, das machen wir alles. Jedenfalls dann bei denen, wie gesagt, vorher Armbrot gegessen und so weiter und so fort. Gefühlt kennt dort im Land oder immer jemand, irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, der irgendwas macht, hat, kann, soll, wie auch immer. So, mit dem Taxi nach Bischkek 12 Stunden. Wir fuhren da, wie gesagt, zum Minarett, waren im Museum. Dann hieß es, okay, Taxifahrer kommt. Taxifahrer kam nicht. Dann haben wir gemerkt, okay, wir sind am falschen Ort, wir müssen weiter rum. Und die haben sich dann darum gekümmert, dass ich mit dem Taxifahrer dann mitkomme. Ich habe mich überlegt, was wird denn das kosten? Keine Ahnung. Und dann gefragt, ja, 30 Euro für 12 Stunden Taxifahrt. Das waren, ich müsste lügen, 600 Kilometer oder so. Guter Preis. Dann hieß es aber, okay, krieg mal dein Fahrrad so. Also die wollten dann das Fahrrad aufs Dach laden wieder. Und da dachte ich mir, scheiße, 600 Kilometer das Fahrrad auf dem Dach. Kriegen wir das irgendwie reingeladen? Ja, so, wie klein kannst du es denn bauen? Ja, einfach Räder raus. Und dann haben sie zwei Sitze umgeklappt. Und dann musste ich quasi für den einen Sitzplatz, der umgeklappt war, weil hätte jemand sitzen können, nochmal 30 Euro zahlen. Das waren dann quasi 60 Euro für 12 Stunden Fahrt nach Bischkek.
Und das ist ja dann durchgefahren, oder was?
Das ist der durchgefahren. Rechtslenker, Rechtsverkehr. Ist das auf der linken Seite? Die fahren wie die Henker. Es gab da keine wirkliche Autobahn. Und also normalerweise kenne ich so, oder lernt ja jeder, du fährst mit Abstand auf dem LKW drauf und dann siehst du ja durch den Winkel, wenn du weiter weg bist, okay, da kommt nichts von vorne. Er ist so dicht aufgefahren, zieht rüber und ich habe schon jedes Mal so, schon schön in zwei Lichter geschaut. Also das war eine Fahrt, wie gesagt, kein Anschnallgurt in der Karre ist. wild, einfach wild, aber Spaß. Also es war spaßig, es war lustig und irgendwann mal, da hat mein Körper oder habe ich mir so resigniert, so einfach was passiert, passiert hier einfach, egal. Ich habe auch nichts mehr in Frage gestellt. Es war einfach nur coole Zeit mit netten Leuten und dass es auch mit der Gastfreundlichkeit und so weiter einfach klappt, ne? Also im Vorderrhein hatte ich mal gegoogelt, um es nochmal kurz zu verknüpfen, wie kommt man von Osch Flughafen zum Hotel? Es gibt keinen Bus, also offiziell keine Verkehrsmittel. So, da stehen einfach Taxifahrer, die helfen dir weiter. Also auch mit dem Abendbrot, das sind super gastfreundliche Menschen. Eins der ärmsten Länder der Welt und so eine Gastfreundschaft, also das, ich glaube, man muss es erlebt haben, ne?
Also ich glaube, das ist vielleicht auch das, wo wir ganz gut den Bogen schlagen können. Also du bist dann offensichtlich zum Flughafen so gekommen. So ein bisschen müssen wir auf die Zeitleiter schauen. Dann
ja, nicht zum Flughafen, nach Bishkek erstmal. Sorry.
Okay, und da war
Ich knüpfe dann nochmal kurz an, warum auch die andere Brücke geschlagen kann mit der Veranstaltung.
Ja.
Wolltest du weiter erzählen? Willst du was sagen? Achso, okay. Dann sind wir, wie gesagt, in Bishkek angekommen mit dem Taxifahrer. Alles cool. Die laden alle ihr Zeug aus. Dann hat er irgendwie noch Koffer im Dach und hat seine Decken verkauft. Und keine Ahnung, wie gesagt, irgendwer kennt dort irgendwen, der irgendwas macht. So. Anscheinend war er gleichzeitig Taxifahrer und Teppichhändler, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann bekam ich eine Mitteilung Freund von mir, mit dem ich relativ lange das Nordcup in der ersten Edition zusammengefahren bin, Viktor. Die haben da gerade eine Radreise gemacht mit seiner Freundin Justina von Tadschikistan, auch zu dem Zielort Karakol. Und die waren zu der Zeit in Narin. Narin ist zentral in Kirgistan gelegen und waren von Bishkek selbst nochmal 6 Stunden Autofahrt. Jedenfalls haben die dann gefragt, ob ich nach Narin kommen möchte. Taxifahrer war zu dem Zeitpunkt jetzt nicht wirklich erpicht, weiter nach Narin zu fahren. Habe ich gefragt, geht es irgendwie noch eine andere Möglichkeit, nach Narin zu kommen? Naja, hat wieder so im WhatsApp-Verlauf geschaut in seinen Chats da, ob er irgendwas klar machen kann. Die haben da irgendwie so Gruppen mit Taxifahrern. Ich habe keine Ahnung, wie die sich da organisieren. Jedenfalls hat er keinen gefunden auf die Schnelle und da standen wir bestimmt eine Stunde in Bishkek rum, ein bisschen einfach gefragt habe, sag mal, kannst du mich nach Narin fahren? Also, es lohnt sich eigentlich nicht. Und dann gefragt, was heißt denn lohnt sich nicht? Was müsste ich denn dir geben, dass du mich nach Narin fährst? 6 Stunden. Und dann ging es auch wieder so los. Ja, was würdest du denn geben? Es soll jetzt nicht überheblich klingen oder irgendwas, habe ich gesagt, komm, versuch's mit einem Huni. Dann hat er mich für einen Huni dort die 6 Stunden noch nach Narin gefahren. Da also keine Ahnung, wie viele Stunden der Typ wach sein kann. Ich habe dann zwischendurch noch eine Koffeintablette von mir gegeben. Und dann, wie gesagt, dann kam es dazu, dass ich mit... Er hat mich auch gefragt, ist das legal? Ist das legal? Ja, es ist legal, keine Sorge. Ne, du fährst hier die ganze Zeit ohne Anschnallgurt wie ein Hänger durch die Kante und fragst mich, ob Koffeintabletten legal sind. Also, ja gut. Habe ich mich mit Viktor und Justina getroffen und wir sind dann von Narin aus nochmal, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer mal das waren, ich glaube 400 Kilometer bis Richtung Ziel. Das war auch auf der Route von dem Silkwood Mountain Race, sind wir gefolgt. Die eigentliche Route wäre nochmal über 2 Loops im Norden und Süden gewesen, die haben wir ausgelassen. Und konnte dadurch relativ Frieden mit mir und Kirgistan und dem Gesundheitszustand finden, weil ich hatte da eine wunderschöne Zeit mit den beiden. Wir sind da zu dritt weitergefahren, sind am Tag so 60, 70 Kilometer gefahren, entspannt, ging es zwar auch wieder auf 3900 Meter am Arabel-Pass, es war aber wie so Treppenstufen, Stück für Stück, ganz, ganz langsam gemacht. Hab dort oben aber auch wieder gemerkt, dass ich die Höhe anscheinend nicht so gut vertrage und ich vielleicht in der Vorbereitung einfach mehr Zeit bräuchte. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich das Silk Road unbedingt nochmal fahren müsste, weil ich durch diese ganzen Begegnungen und dem Radfahren dort ist so viel, oder nicht, man sieht ja nie alles von dem Land, aber so viel von dem Land gesehen habe, dass ich sagen würde, ich müsste es nicht unbedingt machen, weil ich dort so viel positive Sachen für mich erlebt und erlebt habe und mitnehmen kann.
Eine Frage zu den Erlebnissen, die du jetzt beschrieben hast. Die waren ja sehr, sehr intensiv. Emotionales Auf und Ab, körperlich, emotional. Nahtoderfahrung, will ich fast sagen, sowohl im Flugzeug als auch im Auto. Und du hast angedeutet, dass man da sehr, sehr wenig Telefonnetz hat. Wie machst du das denn mit deiner Freundin und mit deinen Eltern und Freunden und Bekannten? Hältst du die regelmäßig auf dem Laufenden oder willst du die vielleicht auch regelmäßig auf dem Laufenden halten oder vielleicht gerade nicht? Weil das ist ja, also wenn man so intensive Erfahrungen macht, dann hat man ja doch auch das Gefühl, man will das irgendwie mit jemandem teilen. Also man kennt das ja, es ist irgendwas Krasses passiert und du kommst irgendwie abends im Hotel an und du laberst dann die Frau an der Rezeption voll, weil du halt so viel in dir trägst. Und in einem Land, in dem du die Sprache nicht sprichst, ist das ja wahrscheinlich über Google Translate jetzt nicht der perfekte Weg. Wie gehst du denn damit um? Wie handhabt man das?
Also natürlich würde ich viel mehr mitteilen wollen, gerade bei solchen Sachen, wo ich wusste, okay, ich komme jetzt in ein Gebiet rein, da ist jetzt kein Handynetz oder gerade von dem Hotel weg. Da habe ich vorher gesagt, pass auf, ich bin jetzt weg, ich weiß nicht, wie lange es dauert. So, okay, dann, damit sie sich erstmal, wenn ich mich nicht melde, keine Sorgen machen müssen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber ich meine, die wussten ja Bescheid, ne? Und dann, als wir von Narin zum Beispiel weitergefahren sind, war es eigentlich klar, dass wir die nächsten 5 bis 7 Tage kein Handynetz haben werden oder ich kein Handynetz haben werde. Hab das so gesagt, die wussten da Bescheid. Ich glaube, also meine Eltern, also eigentlich alle machen sich da schon Sorgen, ne? Das war auch ganz witzig, weil du das fragst. Da haben nämlich, hat mir meine Freundin später erzählt, haben Leute, oder sie war auf einer Feier gewesen oder was, und haben nach mir gefragt. Die sind ja, was wollt ihr denn jetzt hören? Daniel hat seit 3 Tagen keinen Empfang und ich weiß nichts mehr als ihr. Ne? Also die letzte Meldung kam gefühlt über Instagram und das war's. Mhm. Also ich versuche schon da, oder ich hab das gemacht, mich mitzuteilen, dass ich sage, pass auf, mir geht's gut, macht euch keine Sorgen. Ich glaube, Eltern machen sich immer Sorgen, würde ich mal behaupten. Ne? Aber es war ja auch nicht anders möglich. Also es ging einfach nicht, es war kein Empfang. Was auch für mich, ich habe die, also zu Beginn oder zur Anmeldung der Veranstaltung musste man einen Fragebogen ausfüllen und da war auch eine Frage gestellt, wie lange hattest du, seitdem du ein Handy hast, kein Handyempfang? Und da habe ich auch so ein bisschen belächelt, so, was soll denn das für eine Frage sein, ne? Aber ja, okay, dann hast du halt wirklich dein Handy dabei und hast keinen Empfang und dann, es klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber wenn wirklich niemand da ist und dir passiert irgendwas, ist ein Handy ja ein riesengroßer Sicherheitsaspekt oder ein Medium, mit dem man sich kommunizieren kann, Hilfe rufen kann, ne? Das gibt's alles nicht. Deswegen war das auch meine Umstellung, aber war auch eine schöne Erfahrung und ich habe auch gelernt, das dadurch, glaube ich, wegzulegen. Okay. Man hatte ja gar nicht so diesen, was man so vielleicht im Alltag kennt, so guckst mal aufs Handy, passiert irgendwas, nö, also so geht's mir, ne? Und keine Ahnung, eine Viertelstunde später guckst du wieder, ob Benachrichtigungen drauf sind oder was. Brauchst du nicht machen, weil es gibt keinen Empfang. Also ich habe das, war der Reiz gar nicht da.
Das war jetzt ja eine extrem wilde Reise, die du dieses Jahr gemacht hast, mit der du, wie du es ja gerade angedeutet hast, eigentlich so deinen Frieden gemacht hast und abgeschlossen. Jetzt bist du ans Nordkap gefahren, du bist durch halb Europa gefahren, oder beziehungsweise durch Europa bis an die asiatische Grenze. Das hast du quasi auch durch. Und ich habe gesehen, dass unser Abenteuer-Influencer Nummer 1, Fritz Meinecke, Gründer von Seven vs. Wild, vielleicht sogar durch dich so ein bisschen infiziert ist mit dem Fahrradfieber. Zumindest macht das so den Eindruck, seitdem der Kontakt besteht, sieht man ihn regelmäßig auf dem Rad. Und die haben ja dieses Race Across America jetzt gemacht. Wie sieht denn das aus? Ist das was bei dir auf der Bucketlist steht? Sieht man dich da bald jetzt mit ihm zusammen im Fernsehen strampeln? Oder was hast du für Pläne dir zurechtgelegt als nächstes großes Ziel?
Also Fritz, wenn du das hörst, ich fühle mich gerne bereit, das Race Across America mit dir zu fahren. Nein, Spaß. ja, mit Fritz bin ich etwas im Kontakt, weil er mich gefragt hatte, zum Beispiel, er ist ja auch das Nordkap gefahren, wegen Beleuchtung und so weiter, waren da ein bisschen, oder sind immer noch ein bisschen im Austausch. Instagram sind zusammen auch das Peaks and Plains gefahren, Anfang des Jahres in Magdeburg. Fahren auch nächstes Jahr nicht zusammen, aber er nimmt teil als Solostarter und ich das Atlas Mountain Race, da sind wir auch noch ein bisschen im Austausch mit Setup und so weiter. Aber das Race Across America, also ich finde es cool, dass er es gemacht hat, wie er es gemacht hat, mit dem Team und so weiter und so fort. Ich finde es an sich auch ein cooles Event, aber fühle ich ehrlich gesagt nicht, weil es zum einen zu teuer für mich ist und mit dem Begleitfahrzeug wäre mir persönlich viel zu viel Aufwand fürs Fahrradfahren.
Da höre ich aber kein finales Nein raus. Vielleicht ergibt es da ja noch irgendwas, wenn Fritz sich dann doch nochmal bei dir meldet. Wenn er jemanden braucht, also, der ihm auch ordentlich Windschatten gibt. Daniel, wir müssen allmählich zum Ende kommen. Die Folge ist einfach sehr lang. Es gibt noch 1000 Geschichten, die du erzählen könntest und 1000 Fragen, die wir noch auf den Lippen hätten. Ich glaube, das war es aber noch lange nicht alles. Und wir können diesen Aufruf an unsere Community aber nur so zurückgeben. Daniel hat jetzt, glaube ich, einen ganz kurzen Eindruck alleine über die letzten 3-4 Jahre gegeben. Das ist so krass. So viel können manche Leute in ihrem ganzen Leben nicht erzählen. Wenn ihr da draußen also noch Fragen habt, Interesse habt und mehr wissen wollt, dann schreibt uns, besucht Daniels Account, Paddle with Daniel auf Instagram. Schaut da gerne rein und schreibt uns sonst auch, wie euch die Folge gefallen hat, ob ihr mehr davon hören wollt und wenn ja, welche Fragen euch noch umtreiben. Dann werden wir sie das nächste Mal los. Daniel, dich nageln wir so ein bisschen fest auf unser Rennstrecken-Event nächstes Jahr. Sobald die Termine da raus sind, werdet ihr es im Newsletter erfahren und wir dann natürlich auch an dich, Daniel, weitergeben und an euch genauso weitererzählen. Mir bleibt eigentlich nur zu sagen, vielen, vielen Dank. Du bist für mich eine krasse Inspiration, wenn ich das so sagen darf. So ein krasser Fanboy-Moment. Immer wenn ich mir das so anschaue, diese leicht freundliche und positive Art kombiniert mit dieser Weltoffenheit und Sachen zu erleben. Ich finde, was du schilderst, ist einfach auch immer ein ganz toller Eindruck, um sich selbst wieder bewusst zu machen. Man sollte die Welt auch bereisen, offen auf die Leute zugehen, dann wird man sehen, es gibt überall Gastfreundschaft. Natürlich wird hier und da gehandelt, die Leute wollen irgendwie auch ihren Schnitt machen, aber am Ende des Tages ist das Vertrauen in die Menschen, glaube ich, wichtig. Das ist gerade in Zeiten, wo Fremdenfeindlichkeit leider immer größeren Anteil nimmt, sehr, sehr wichtig, sich das auch bewusst zu machen. Geht raus, geht offen auf die Leute zu. Im Falle von Daniel sieht man, er ist das jetzt, macht das jetzt seit 5 Jahren oder sogar noch mehr, ist damit nicht auf die Fresse geflogen. Im Gegenteil, ich finde, das klingt alles nach sehr guten Erfahrungen. Daniel, schön, dass du hier warst. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich bin damit raus. Michel, du hast bestimmt auch noch 1-2 Schlussworte. Daniel, nochmal danke. Ciao.
Ja, Jan hatte hier den perfekten Wrap-up sozusagen gemacht. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch nochmal recht herzlich dafür bedanken, dass du dabei gewesen bist. Und weil du gerade eben schon den Finger gehoben hast, überlasse ich natürlich dir das Schlusswort für diese Folge. Vielleicht hängt da ja noch eine Frage mit dran. Ansonsten einfach nur vielen lieben Dank, dass du uns wieder am Stammtisch beehrt hast. Und ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal.
Kleine Anmerkung nur noch zu Kirgisistan, falls ich irgendwas in meiner Erzählung negativ ausgelegt habe. Ich bin in Liebe oder ich bin verliebt in dieses Land. Falls ihr die Möglichkeit habt, mit dem Motorrad zu bereisen, Fahrrad, Wandern, egal in welcher Form, macht's, ihr werdet nicht enttäuscht werden. Auch in euch, der erste Motorradfahrer, den ich gesehen habe, war ein BMW-Fahrer, also auf so einer Gummikuh aus Sömmerda.
Nee, ich war wahnsinnig.
Also kann man auch mit dem Motorrad hinfahren. Es ist auf jeden Fall eine Erfahrung wert. Hab da auch viel, also nur positive Sachen mitgenommen, außer die Höhenkrankheit. Eine Frage hätte ich noch, wo das Rennstreckentraining oder eure Veranstaltung nächste auf welcher Strecke stattfinden wird?
Das steht noch nicht fest.
Ach, bitte Most. Okay, ansonsten bedanke ich mich für die Zeit und die Möglichkeit, meine Abenteuer oder meine Erfahrungen zu teilen. Und genau, das war's von mir. Dankeschön.
Wir hoffen nicht das letzte Mal, Daniel, sondern auch viele weitere Male. Wir sind ja jetzt auch 5 Jahre alt, durften dich da so ein bisschen begleiten. Und vielleicht lassen wir das nächste Mal nicht 4 Jahre ins Land streichen, sondern ein bisschen weniger. Genug zu erzählen gibt's auf jeden Fall. Schön, dass du dabei warst. Bleib fit, bleib gesund und unterhalte uns weiter mit deinen Stories auf Paddle with Daniel. Das war's von Gasgeflüster. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao, ciao.
Tschüssi.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen. Über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer. Ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. So von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast. Peace.